RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Die deutsche Stahlindustrie reagiert besorgt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle von aktuell 25% auf 50% anzuheben. Von der Wirtschaftsvereinigung Stahl hieß es, vor allem der indirekte Effekt dieser Maßnahme sei ein Problem. Länder, die traditionell viel Stahl in die USA lieferten, würden sich nach Europa umorientieren und hier den Druck erhöhen. Laut US-Präsident Trump sollen die doppelt so hohen Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ab Mittwoch gelten. In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. Naturereignisse haben in Deutschland im vergangenen Jahr Milliardenschäden angerichtet. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zahlten allein Auto- und Sachversicherungen 5,7 Milliarden Euro. Besonders betroffen war Süddeutschland, wo es schwere Überschwemmungen gab. In Brandenburg waren die Schadenssummen deutlich höher als im Vorjahr. In Berlin wurde dagegen weniger ausgezahlt. In Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin findet heute zum zweiten Mal der Christopher Street Day statt. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Yvonne Krause, RBB 24.
Mit dem CSD will man heute in Rheinsberg zeigen, wie wichtig es ist, queere Menschen gerade auf dem Land sichtbar zu machen. Das sagte uns Mitorganisatorin Anna Klump im Vorfeld. Um 15 Uhr startet ein bunter Zug am Bahnhof durch die Innenstadt. Die Polizei begleitet den CSD in Rheinsberg und ist auf alle Eventualitäten vorbereitet, wie ein Polizeisprecher sagte.
US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselhaft nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zurzeit in Berlin-Marzahn 22 und in Steglitz 24 Grad. In Küritz 21 und in Senftenberg 29 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bis 12 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Hagel. Maximal 28 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Tag. In den USA hatten gerade noch über 500.000 Migranten ein temporäres humanitäres Aufenthaltsrecht und durften auch arbeiten. Die Regierung Biden hatte das für Menschen aus vier Ländern mit schwieriger Menschenrechtslage eingeführt. Präsident Trump lehnt das aber ab und bekommt nun Unterstützung vom obersten Gericht der USA. Was die Richter da genau entschieden haben, erläutert USA-Korrespondent Sebastian Hesse.
Nach einer turbulenten Woche des juristischen Tauziehens rund um die unterschiedlichsten Trump-Initiativen, jetzt zum Wochenausklang ein höchstrichterlicher Sieg. Grünes Licht vom Supreme Court für Trumps Revision von Joe Bidens Asylpolitik und damit für Massenabschiebungen.
It's very important on immigration that we be able to get people out without having to go through a long court case.
Beim Thema Einwanderung sei es sehr wichtig, Leute ohne langwierige Gerichtsverfahren loswerden zu können, betont Trump. Abschieben darf seine Regierung jetzt Einwanderer, die sich bislang auf der Grundlage eines humanitären Aufenthaltsrechts aus der Biden-Ära in den USA befinden. 2022 hatte die Vorgängerregierung das Programm für Einwanderer aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela ins Leben gerufen. Jeden Monat durften seither bis zu 30.000 Einwanderer aus diesen vier Ländern in die USA einreisen für einen zunächst auf 2 Jahre begrenzten Aufenthalt. Begründet wurde die Regelung mit der Menschenrechtslage in diesen Ländern.
Every single one of these millions of people, criminals, prisoners that were let go from jails because they save a fortune when they did, they brought them into the United States. But some of murders.
Millionen Menschen seien so in die USA gelangt. Kriminelle, die aus Gefängnissen entlassen wurden, um Geld zu sparen, ereifert sich Trump, darunter auch Mörder. Das ist so nicht nachgewiesen und es handelt sich auch nicht um Millionen. Das jetzt höchstrichterlich gekippte Aufenthaltsrecht betrifft rund 500.000 Menschen, die wohlgemerkt legal ins Land gekommen sind.
It's very important that we're able to get those people out of here fast, bring them back to their country where they belong.
Es sei sehr wichtig, diese Leute schnell aus dem Land zu bekommen und sie dahin zurückzuschicken, wo sie hingehören, meint Trump. Im Wahlkampf hatte der dann auch wegen seiner harten Haltung in der Einwanderungsfrage wiedergewählte Präsident die größte Abschiebekampagne der US-Geschichte versprochen. Doch die Justiz hat ihm dann immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen und auch jetzt wird er trotz der Supreme Court-Entscheidung die 500.000 Betroffenen nicht einfach aus dem Land werfen können. Einige von ihnen haben in der Zwischenzeit politisches Asyl beantragt oder eine Green Card. Bevor über diese Anträge nicht entschieden ist, können sie auch nicht deportiert werden.
Die US-Regierung will Migranten ausweisen, aber rechtlich gibt es da auch für Präsident Trump noch einige Hürden. Sebastian Hesse war das aus Washington. Und wir bleiben in den USA. Da hat Tesla-Chef Elon Musk gerade die US-Regierung nach 4 Monaten wieder verlassen. Gestern endete sein Vertrag als Chef der Regierungsbehörde DOGE. Mit ihr sollte er umfassende Kürzungen im Verwaltungsapparat durchsetzen. USA-Korrespondentin Birgit Eger über die Verabschiedung und die Bilanz von Elon Musk als Regierungsangestelltem.
Zum Abschied lud ihn US-Präsident Trump ins Oval Office im Weißen Haus ein, bedankte sich und übergab ihm einen goldenen Schlüssel als besonderes Geschenk. Auch symbolisch zu verstehen. Elon wird uns nicht wirklich verlassen, er wird hin und her gehen. Das, also Doge, ist sein Baby. Dass sich Elon Musk als Vater der Behörde Doge versteht, war auch an seinem Outfit zu erkennen. Unter dem schwarzen Blazer ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift Doge Father, also Vater der Behörde Doge. Darüber eine Hand, die ein Marionettenspielkreuz hält. Eine Anspielung auf den Mafia-Film Der Pate, der im US-Original The Godfather heißt. Donald Trump zog eine positive Bilanz der Arbeit der Doge-Behörde und ihres Strippenziehers. Man wird die Ergebnisse erst in weiter Zukunft sehen, in 1 oder 2 Jahren. Später wird man viele Ergebnisse sehen und das sind hunderte Milliarden von Dollar zusammengenommen und da werden weitere dazukommen. Nach eigenen Angaben haben Elon Musk und seine Mitarbeiter bisher 160 Milliarden US-Dollar einsparen können. Nur einen Bruchteil der ursprünglichen Ankündigungen. Aber eine unabhängige Bilanz der bisherigen Arbeit der Behörde zu ziehen, ist schwer. Journalisten der New York Times und von The Atlantic zum Beispiel haben es versucht. Sie haben festgestellt, dass die Rechnungen, die im Internet veröffentlicht wurden, nicht immer nachzuvollziehen sind. Mal gab es Tippfehler, mal wurden Ausgaben eingerechnet, die gar nicht gemacht wurden, oder Kredite aufgezählt, die gar nicht aufgenommen wurden. US-Präsident Donald Trump hatte Elon Musk im Januar mit der Leitung der Behörde Doge beauftragt, die Verschwendung, Betrug und Missbrauch von Staatsgeldern untersuchen sollte. Schon Musks Ernennung als Regierungsangestellter mit besonderen Aufgaben löste bei politischen Beobachtern viel Kritik aus. William Resch, Politologe und Professor an der Andrew Young School of Policy Studies in Atlanta. Ich persönlich finde, dass dieser Job außerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung zustande kam. Einfach durch Ernennung durch den Präsidenten. Und er wurde eingesetzt, trotz vieler bestehender Interessenskonflikte. Er, also seine Firmen, haben selber Verträge mit vielen Ämtern. Und so jemand kann entscheiden, welche Programme gestrichen werden, welche staatlichen Angestellten entlassen werden. Das ist hochproblematisch, auch nach ethischen Standards. Andere hielten seine Ernennung für einen klugen Schachzug. Ein erfolgreicher Unternehmer räumt auf. Das Bild gefiel vielen Trump-Fans. Matt Terrell arbeitet für das Beratungsunternehmen Firehouse Strategies, das den Republikanern nahesteht. Er hat Elon Musks Auftritte beobachtet. Wenn Elon Musk zu Besuch im Kapitol auftaucht, im Parlament, dann wollten alle Parlamentarier genauso wie einfache Angestellte ein Selfie mit ihm. In der Vergangenheit haben auch andere US-Präsidenten Gelder gekürzt und Angestellte entlassen. Behörden sollten effizienter arbeiten, das befürworten Anhänger beider Parteien. Nur das Wie ist umstritten. Vor allem in der Entwicklungshilfe, im Erziehungsministerium, bei Ernährungs-, Gesundheits- und Gleichstellungsprogrammen wurden Gelder anscheinend wahllos gestrichen. Auch wenn sich Elon Musk jetzt offiziell in die Welt seiner Unternehmen zurückzieht, soll die Arbeit der Behörde weitergehen. Musk will aber dem Präsidenten verbunden bleiben, sagt er zum Abschied. Ich werde hier öfter zu Besuch sein und werde ein Freund und Ratgeber für den Präsidenten sein. Elon Musk hat in seiner Zeit als Chef der Behörde Doge Sympathien verloren. Selbst bei den Republikanern hatte sein rigoroses Vorgehen Kritik ausgelöst. Aber als größter Wahlkampfspender der Partei und einflussreicher Ratgeber wird Musk unverzichtbar bleiben und dabei seine eigenen Ziele im Blick behalten. Davon ist William Rash überzeugt. Er ist der reichste Mann der Welt und Geld spielt leider in den Wahlkämpfen der USA eine wichtige Rolle. Und weil er mit Abstand der reichste Mann der Welt ist, kann er weiterhin die Politiker unterstützen, die seine Meinung teilen oder mit deren Hilfe er seine eigenen privaten Interessen weiter verfolgen kann.
Aber nun hat sich Elon Musk erstmal als Mitarbeiter der US-Regierung verabschiedet. Der Beitrag war von Birgit Eger aus Washington. Um den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden, fordern auch hierzulande viele Menschen, jede Gelegenheit zum Dialog mit Russland zu nutzen. Das sei immer noch besser, als weiter zu schießen. Eine solche Gelegenheit bietet sich am Montag wieder möglicherweise. Russland hat angekündigt, eine Delegation zu direkten Verhandlungen mit der Ukraine nach Istanbul zu schicken. Unklar ist allerdings, wie ernst die russische Seite ihre Ankündigung meint, sie sei zu einem Waffenstillstand bereit. Ob auch die Ukraine eine Delegation nach Istanbul schickt, hat Präsident Volodymyr Zelensky bisher nach eigenen Angaben noch nicht entschieden. Hatun Silan fasst die jüngsten Äußerungen zum Thema zusammen.
Der ukrainische Präsident Zelensky stellt Bedingungen für das Treffen mit Russland. Er teilte mit, darüber mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gesprochen zu haben. Details nannte er nicht, sagte aber, dass es bei einer ukrainischen Teilnahme echte Ergebnisse geben müsse. Zelensky erklärte, dass der jüngste Gefangenenaustausch ein wichtiges, aber leider das einzige Ergebnis der letzten Verhandlungen in Istanbul gewesen ist. Russland hat im UN-Sicherheitsrat seine Bereitschaft zu einer Waffenruhe erklärt. Botschafter Nebenzia stellte ebenfalls Vorbedingungen. Die westlichen Länder müssten ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Außerdem müsse das Land seine Mobilmachung beenden. Trotz Plänen für eine zweite Verhandlungsrunde gehen die Kampfhandlungen weiter. In der Nacht ist bei einem russischen Angriff auf das ukrainische Grenzgebiet Sumy mindestens ein Mensch verletzt worden. Außerdem meldete die Ukraine Explosionen in mehreren Städten. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff im russischen Gebiet Kursk hat es mindestens 10 Verletzte gegeben. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Informationen von Hatun Silan. In der neuen Bundesregierung gibt es zum ersten Mal eine Ministerin für Raumfahrt. Zwar ist Dorothea Bär auch für Forschung und Technologie zuständig, aber es wird deutlich, dass Deutschland das Thema ernster nehmen will, wie einige europäische Partner schon seit längerem. In Frankreich zum Beispiel steht das Thema schon länger auf der Tagesordnung. Präsident Macron hebt die Bedeutung des Weltraums immer wieder besonders hervor. Warum gerade den Franzosen das Thema so wichtig ist, weiß unsere Korrespondentin Caroline Düller.
Es ist ein Konzept, das Emmanuel Macron bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufgreift. Europäische Souveränität, europäische Eigenständigkeit. Der Weltraum spielt für Macron dabei eine zentrale Rolle.
Si nous voulons concrétiser cet objectif de souveraineté, un passage obligé, indispensable, souveraineté des souverainetés, eh bien l'espace.
Um Souveränität zu erreichen, müsse Europa den Weltraum mitdenken, sagte Macron sinngemäß beim Europäischen Weltraumgipfel 2022 in Toulouse. Auch und besonders aus einer verteidigungspolitischen Perspektive.
L'espace en effet est aussi l'expression de la stratégie des puissances.
Die Strategie großer Mächte zeigt sich auch im Weltraum. Und wir müssen dieser Realität ins Auge sehen. Dort werden nicht nur wirtschaftliche und industrielle Strategien umgesetzt, sondern auch militärische. Dort zeigen sich Machtansprüche und neue Konflikte. Auf nationaler Ebene hat Frankreich schon seit 2019 eine Weltraumverteidigungsstrategie. Das Ziel: Weltraumüberwachungsfähigkeiten ausbauen und bis 2030 aktive Verteidigungskapazitäten entwickeln, um etwa Satelliten zu schützen. Dabei gewinnt die New Space-Industrie immer mehr an Bedeutung, also private Firmen und Start-ups, die Weltraumtechnik herstellen. Im vergangenen Herbst etwa hat die französische Armee Tutatis vorgestellt, ein Projekt zur satellitenbasierten Verteidigung, bei dem sie mit Rüstungsfirmen und Weltraum-Start-ups zusammenarbeitet. Doch was bedeutet es, wenn nicht mehr nur Staaten über kampfentscheidende Technologien verfügen, sondern auch private, kommerzielle Unternehmen? Paul Vorer forscht am französischen Institut für internationale Beziehungen zur strategischen Bedeutung der Weltraumpolitik.
Ça peut représenter une perte de souveraineté.
Das kann einen Verlust von Souveränität bedeuten. Denn selbst wenn das private Unternehmen Aufgaben übernimmt, die man als militärisch bezeichnen kann, dann behält dieses Privatunternehmen immer eine gewisse Eigenständigkeit. Das haben wir gesehen, als SpaceX die Verfügbarkeit des Starlink-Satellitennetzwerkes in der Ukraine teilweise eingeschränkt hat und daraufhin eine militärische Operation gescheitert war.
Starlink pour l'armée ukrainienne, ce qui a empêché une opération militaire d'aboutir.
Die Zusammenarbeit mit privaten Firmen im Verteidigungsbereich ist grundsätzlich nicht neu. In Sachen Weltraumverteidigung müssten die staatlichen Stellen aber erstmal definieren, was diese Zusammenarbeit, vor allem mit Start-ups, überhaupt bewirken solle, sagt Paul Vorer.
L'idée c'est de favoriser l'émergence de ce type d'acteurs.
Im Moment fördert man solche Akteure, aber ohne sich die fundamentale Frage zu stellen, was genau staatliche Institutionen eigentlich brauchen und welche Rolle die privaten Firmen dabei genau spielen. Wozu hat man ein Weltraumprogramm, ob zivil oder militärisch?
Quel est l'objectif d'un programme spatial civil, d'un programme spatial militaire?
Möglich, dass Frankreichs neue Weltraumstrategie zumindest Ansätze für Antworten liefert. Regierungschef François Bayrou hatte sie Anfang März in Auftrag gegeben, nachdem die europäische Trägerrakete Ariane 6 erfolgreich einen französischen Militärsatelliten ins All geschickt hatte. Die Strategie soll Frankreichs zivile und militärische Ziele im Weltraum definieren, auch im europäischen Kontext. Im Juni soll die Strategie vorliegen.
Caroline Döller aus Paris.
RBB 24 Inforadio Sport.
Um 14.16 Uhr mit Thomas Hollmann im Studio. Daniel Altmaier hat es gestern vorgemacht. Alexander Zverev will es heute nachmachen und ebenfalls einziehen ins Achtelfinale der French Open. Frage an unseren Tennisreporter Guido Ringel in Paris. Guido, läuft das Match von Zverev schon?
Nee, läuft noch nicht, aber die gute Nachricht ist, in Kürze wird es soweit sein. Ein paar Minuten noch, der Platz wird jetzt hier in Ruhe und ausgiebig präpariert. Dann gibt es die lange Vorstellung und die Einspielzeit. Also ich schätze mal so Viertelstunde, 20 Minuten, dann wird es den ersten Ballwechsel hier geben. Alexander Zverev musste lange warten, weil das Frauenmatch vor ihm hier auf dem großen Center Court in den dritten Satz ging. Der war dann vergleichsweise schnell vorüber, also er hat noch Glück gehabt. Aber dieses lange Warten ist natürlich jeder Tennisprofi gewohnt. Das ist halt einfach so, das gehört zu dieser Sportart mit dazu. Jeder hat seinen eigenen Weg, sich abzulenken, auch mental frisch zu halten. Also das ist jetzt irgendwie kein Vor- oder Nachteil für den einen oder anderen. Schlicht und ergreifend Business as usual. Aber in Kürze geht's ja los.
Ja, es geht los. Zverev spielt gegen einen Italiener. Wie stark ist der Gegner?
Flavio Cobolli ist ein 23-jähriger Mann aus Florenz, mittlerweile jetzt die Nummer 26 in der Welt, hat sich in diesem Jahr vor allem nach vorne gearbeitet, unter anderem zuletzt mit dem Turniersieg in Hamburg, also das ist mal eine Ansage, der fühlt sich auf Sand zu Hause, hat auch hier in den ersten beiden Runden gutes, teilweise sehr gutes Tennis gespielt und insofern ist das natürlich einer, den Alexander Zverev unbedingt ernst nehmen muss, der Deutsche, der Hamburger ist der Favorit, ja, weil er deutlich höher steht in der Weltrangliste. Aber wenn Cobolli hier einen guten Tag erwischt im Start Roland Garros, dann geht auch für den was. Also ich erwarte ein ausgeglichenes und auf jeden Fall spannendes Match.
Guido Ringel live aus Paris. In Kürze also schlägt Alexander Zverev auf und will einziehen ins Achtelfinale der French Open. Und damit zum Fußball. München wird immer voller und immer bunter. Noch immer strömen Fans aus Mailand und aus Paris in die Stadt und feiern schon mal vor. Um 21 Uhr wird dann das Champions-League-Finale angepfiffen zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain. Aus München, Kilian Medele.
Bei den Buchmachern ist Paris Saint-Germain leicht favorisiert. Die Franzosen wirken im Moment so gut wie unverwundbar und konnten sich außerdem in den letzten Wochen etwas ausruhen. Die Meisterschaft haben sie frühzeitig für sich entschieden. Auch den nationalen Pokal hat das Team von Trainer Luis Enrique gewonnen. Ganz anders die Situation bei Inter Mailand. Simone Inzaghis Mannschaft hat bis zum letzten Spieltag auf den Scudetto gehofft, musste jetzt aber eine Enttäuschung hinnehmen. Der Meistertitel ist nämlich an den SSC Neapel gegangen. Inter also wieder in der Außenseiterrolle, aber das war auch im Viertelfinale gegen den FC Bayern und vor allem im Halbfinale gegen Barcelona so. Das Ergebnis ist bekannt. Mit etwas Glück und noch mehr Können haben es die Italiener in dieses Finale Halbfinale geschafft und nach der Endspielniederlage vor 2 Jahren gegen Man City brennt Inter auf den ersten Champions-League-Titel seit 2010.
Wie gesagt, Anstoß in München zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain ist um 21 Uhr. Noch eine Meldung von der deutschen Nationalmannschaft. Nadim Amiri fehlt beim Nations League-Halbfinale gegen Portugal. Der Mainzer hat Adduktorenprobleme und ist bereits aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach abgereist. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Bei einem Wes Anderson-Film bekommt man genau das, was man erwartet, nämlich Wes Anderson auch bei seinem neuesten Streich mal wieder, dem phönizischen Meisterstreich. Ich bin Alexander Swahier und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Heute in der Sendung im Gespräch Wes Anderson über seinen neuen Film und über seine unverkennbare Art, Filme zu machen und Geschichten zu erzählen. Das in der zweiten Hälfte von Abgedreht. Und vorher schauen wir auf die wichtigsten Neustarts dieser Woche im Kino, auf Alle lieben Tuda zum Beispiel und natürlich auch auf Wes Andersons Der phönizische Meisterstreich. Wo Wes Anderson draufsteht, ist Wes Anderson drin. Das gilt auch für den komplett im Studio Babelsberg entstandenen neuen Streich des für seine eigenwilligen, kauzigen und besonderen Erzählwelten berühmten Regisseurs. Der titelgebende phönizische Meisterstreich soll der größte Coup des von Benicio del Toro gespielten großindustriellen Korda werden, die Erschließung und Ausbeutung des fiktiven Phöniziens, das nicht wirklich etwas mit dem Gebiet zu tun hat, auf dem heute Israel, Libanon und Syrien liegen. Während Kordas Feinde immer wieder versuchen, ihn umzubringen, holt er seine entfremdete, in einer Klosterschule aufgewachsene Tochter zu sich, damit sie sein Vermächtnis antritt.
Seine Tochter Liesel.
Ich habe dich zur Alleinerbe meines Nachlasses ernannt. Wie du wohl eher früher als später sein wirst.
Warum? Unsere letzte Begegnung war vor 6 Jahren.
Ich habe meine Gründe.
Die da wären?
Meine Gründe? Die sag ich nicht.
Was genauso gut eine zynische Erkundung von Kapitalismus hätte werden können und es ganz weit im Hintergrund vielleicht auch noch ist, wird zu einem extravagant lakonischen Vater-Tochter-Schwank auf Phönizien-Rundreise durch wundersam kuriose Bühnenbilder. Mia Thrapleton als Cordas messerbegeisterte, selbstbewusste Tochter ist nicht nur eine Entdeckung, sondern mit das Aufregendste in diesem sehr, sehr typischen Wes Anderson-Film. Wieder einmal bevölkert mit einer ganzen Busladung Stars in Nebenrollen, die ihm dabei helfen, seine Fantasiewelt lebendig zu machen. Wer nicht genug von Wes Anderson bekommen kann, der kriegt hier das volle Programm. Und auch wenn Daueroriginalität auf Dauer eben nicht mehr originell ist, ein paar hübsche und lustige Momente hat der phönizische Meisterstreich dann doch zu bieten. Eine unter anderem auch queere Dreiecksliebesgeschichte in melodramatischen Zeiten der US-amerikanischen 1950er Jahre ist On Swift Horses und das hört sich leider nicht nur verkrampft an, sondern ist es letztlich auch. Eine Hochglanz-Romanverfilmung, die wunderschön aussieht und auch hervorragend gespielt ist von Jacob Elordi, Daisy Edgar Jones und Will Poulter, die alle in ihren Rollen auf der Suche nach Liebe und Freiheit sind, sie aber nie ganz finden. So richtig geht das allerdings nie auf, ist nicht glaubwürdig und verliert sich in romantisierender Dramatisierung. Mehr als Edelkitsch sollte man jedenfalls nicht erwarten. On Swift Horses. Saint X ist nicht mehr und nicht weniger als eine Hommage an den Autor eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, Antoine de Saint-Exupéry. Ein märchenhaftes, poetisch überhöhtes Eintauchen in eine wahre, kurze Episode seiner, wie er es selbst immer wieder nannte, eigentlichen Berufung und Leidenschaft, dem Fliegen. In den 1930er Jahren, als er als Postflieger arbeitet und dabei sein Leben aufs Spiel setzt, stürzt sein bester Freund, der Luftfahrtpionier Henri Guillaume, bei einer Andenüberquerung ab und Saint-Ex macht sich auf die Suche nach ihm.
Saint-Exupéry, wenn Sie aufbrechen, um ihn zu suchen, werden Sie Ihr Flugzeug zerstören. Was denken Sie, hätte er an Ihrer Stelle getan?
Er hätte mich gerettet, Monsieur.
Louis Garrel spielt die Titelrolle, Vincent Cassel seinen besten Freund Henri und Diane Kruger dessen Frau. Den Absturz und diese große Freundschaft der beiden Flieger gab es wirklich, aber der französisch-argentinische Regisseur Sergio Aguero zaubert daraus in beinahe impressionistischen Bildern die Inspiration für Saint-Exupérys Geschichte vom kleinen Prinzen. Reizvoll erzählt, mit ein wenig zu viel Pathos, ist Saint-Ex ein von seinem Leben inspiriertes Bilderbuch und nicht zuletzt ein Denkmal für all die Piloten, für die Fliegen damals noch ein lebensgefährliches Abenteuer war. Das waren im Überblick die wichtigsten Filmstarts dieser Woche. Ebenfalls angelaufen ist auch der europäisch koproduzierte marokkanische Film Alle lieben Tuda. Christoph Schäffer stellt den Film vor.
Eine ausgelassene Feier am Stadtrand. Tuda singt Aitas, die Lieder der marokkanischen Frauen, die von Begehren handeln, von verbotener Liebe. In der Nacht läuft die Party aus dem Ruder. Tuda wird von einem der Männer vergewaltigt. Sie nimmt es hin. Für Drama ist im Leben einer alleinerziehenden Mutter kein Platz. Zu Hause wartet ihr kleiner Sohn Yassin. Er ist taubstumm. Durchhänger kann Tuda sich nicht erlauben. Am gleichen Abend noch ist sie wieder unterwegs, bespaßt für Geld eine Hochzeitsgesellschaft. Regisseur Nabil Ayouch über seine Heldin.
Ich wollte eine Figur schaffen, die keine andere Wahl hat, als sich immer wieder aufzurichten und einfach weiterzumachen. Tuda stellt einen Typ Frau dar, der mich als Filmemacher stark inspiriert hat. Nämlich Frauen, die keine Opfer sind, sondern die sich wehren und für ihre Rechte kämpfen in einer Gesellschaft, die ihnen kein Gehör schenkt und sie nicht akzeptiert.
Letztes Jahr feierte der Film seine Weltpremiere beim Festival in Cannes. Die marokkanischen Filmbehörden schickten ihn für den Oscar ins Rennen. In Marokko gilt Nabil Ayouch als feministischer Regisseur, der wie kein anderer weibliche Außenseiter feiert. Er selbst sieht es so.
Der Feminismus gehört nicht nur den Frauen. Er gehört auch all denjenigen, die irgendwo auf der Welt in prekären Verhältnissen leben. Da kann das Kino ein Vehikel sein, das alle Menschen zusammenbringt, die die gleichen Leiden verspüren.
Ein Beitrag war das von Christoph Schäffer. Alle lieben Tuda, jetzt im Kino. Es reicht, sich kurz das Plakat anzuschauen oder jedes einzelne Bild des Films und man weiß sofort, dass der phönizische Meisterstreich ein Wes Anderson-Film ist. So klar, so eindeutig und so unverkennbar, dass sogar Wes Anderson darüber lachen muss, wenn man ihn im Interview darauf anspricht.
I think you are the sequel is a pretty good caption for me.
Er selbst ist die Fortsetzung. Das Ganze mal so scherzhaft ausgedrückt, das gefällt ihm eigentlich ganz gut und trifft es sogar ziemlich genau. Grob gesagt ist schließlich jeder Wes Anderson-Film die Fortsetzung seiner Ideen, seines Wesens und seines kreativen Ausdrucks. Immer wieder, jedes Mal von Neuem, erzählt er in Bildern, die wie verschnörkelte Miniaturwelten aussehen, durch die er dann kauzige Charaktere wie kleine Spielfiguren bewegt, während sie lakonische Dialoge von sich geben. Und selbst wenn er sich mal vornimmt, etwas anders zu machen, gibt er zu, irgendwie kommt dann am Ende doch immer wieder ein Wes Anderson-Film heraus. Manchmal möchte ich ja gerne, dass das alles etwas freier wird. Aber dafür muss es trotzdem erstmal durch mich hindurch. Und dabei kommt dann eben heraus, dass es aussieht, als hätte ich es gemacht. Es ist wie die eigene Handschrift, sagt er, die man eben auch nur bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle hat. Und seine Handschrift als Regisseur, als filmischer Geschichtenerzähler ist immer erkennbar und entwickelt fast so etwas wie ein Eigenleben. So wollte er mit seinem phönizischen Meisterstreich ursprünglich eine böse Glosse über den Kapitalismus machen, aber irgendwie wurde die Geschichte dann immer heiterer.
Yes, I think the movie started with the idea of being.
Ja, wir haben uns bei diesem Film sogar am Anfang etwas unerbittlich Düsteres vorgestellt. Das wurde es dann nicht. Aber das war das, worüber ich mit Roman Coppola bei unseren ersten Drehbuchideen immer wieder gesprochen habe. Wir fanden es gerade toll, einen ausgemachten, unverbesserlichen Ausbeuterkapitalisten im Zentrum zu haben. Nur wurde er durch die DNA des Films dann zu etwas anderem.
But in fact, somewhere in the DNA of the movie, he wanted to become something else.
Das war Wes Anderson im Gespräch, sein phönizischer Meisterstreich jetzt im Kino. Und das war es mit Abgedreht für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10, westlicher Berliner Ring, Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle mit plus 30 Minuten. Vorsicht außerdem an der Auffahrt Brieselangen. Dort sind Leute auf der Fahrbahn. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 20 Minuten. A117 Richtung Berlin. Vorsicht zwischen Waltersdorfer Dreieck und Dreieck Treptow steht ein brennender PKW. Stadtverkehr Berlin A111 stadteinwärts in Höhe Heckerdamm ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. A115 Avus stadtauswärts zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf ist jetzt die Unfallstelle geräumt, es stockt aber noch. Plenterwald wegen des Berlin-Triathlon. An diesem Wochenende sind tagsüber Neue Krugallee, Bulgarische Straße, Puschkinallee sowie die Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Vor allem auf der Minna-Todenhagen-Straße kommt es zum Stau. Weitere Staus gibt es auf der Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen sowie auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Und die U-Bahn-Linie U3 ist zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, die Zölle auf Stahl und Aluminium zu verdoppeln, warnt die deutsche Stahlindustrie vor den Folgen. Die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes Rippel sagte, traditionelle Lieferländer würden sich jetzt nach Europa umorientieren. Das werde hier den Importdruck erhöhen. Michael Kück.
Die höheren Zölle sollen bereits am kommenden Mittwoch in Kraft treten, schrieb Trump in seinem Online-Dienst. Ausnahmen werde es dabei keine geben, fügte der US-Präsident hinzu. Die USA sind der weltweit wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl. Die angekündigten Aufschläge auf Aluminiumimporte treffen neben Kanada und Südkorea vor allem China.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. Nach dem Gletschersturz im schweizerischen Kanton Wallis entspannt sich die Lage. Der aufgestaute Gebirgsfluss Lonza hat nach Angaben von Experten einen Weg durch die Schuttmassen gefunden. Das abgestürzte Geröll blieb weitgehend stabil. Inzwischen werden Baumaschinen eingesetzt, um den Abfluss des Wassers sicherzustellen. Derzeit sind keine weiteren Evakuierungen geplant. Allerdings bleibt die Lage wegen weiterer Felsstürze gefährlich. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm, darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB 24.
Im Programm sind auch wieder besondere Konzertformate, beispielsweise die musikalische Gartenreise, Konzerttouren nach Polen oder die Orgelreise auf den Spuren historischer Orgeln in der Uckermark und im polnischen Grenzland.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselhaft, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zurzeit in Berlin-Marzahn 22 und in Steglitz 24 Grad. In Küritz 21 und in Senftenberg 29 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bis 12 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Hagel, maximal 28 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Es ist eine aufregende Woche gewesen in Sachen Digitales. Wir hatten hier in der Hauptstadt die Digitalkonferenz Republika. Der neue Bundesminister für Digitales hat erste Akzente gesetzt und die Regierung denkt über eine neue Digitalabgabe für die großen Tech-Unternehmen nach. All das wollen wir mal zum Anlass nehmen, eine kleine Standortbestimmung zu machen. Wo steht Deutschland jetzt in Sachen Digitales? Und deshalb spreche ich in dieser Ausgabe des ARD-Interviews der Woche mit Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbands Bitkom. Hallo, Herr Wintergerst.
Hallo, Herr Willems.
Herr Wintergerst, Sie vertreten mit Ihrem Verband die Interessen der Digitalwirtschaft in Deutschland und Sie haben sich schon länger ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht. Jetzt ist es da. Sind Sie happy?
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten 2 Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur, und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen. Denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt obendrauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Also ich glaube, wir wussten, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Ist Bundeskanzler Friedrich Merz eigentlich auch auf Sie zugekommen mit dem Angebot, Digitalminister zu werden?
Na, Personalien wird ja immer viel spekuliert, aber ich habe dafür gar nicht zur Verfügung gestanden. A, leite ich ein Unternehmen, B, leite ich den Verband und C, die Personalentscheidungen sind ja zum Schluss in dem kleinen Kreis um Herrn Merz rumgefallen. Was da alles dann diskutiert worden ist, weiß ich ja gar nicht.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedener Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. Und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Soweit zum Stand jetzt. Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Herr Wintergerst, gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also 2 Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren, das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese per Generalklausel, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten. Es gibt Homeoffice. Man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden. Man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist. Gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt es Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt es auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn ein digitalen Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, ich würde mal sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen es. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen, sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es, um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen, oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistungen anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Das liegt ja dann aber auch oft an unternehmerischen Entscheidungen. Haben wir es salopp gesagt, auch die Unternehmen teilweise verpennt, wenn so viel Geld auf der Straße liegt?
Ja, also man kann sagen, dass die Krise der deutschen Wirtschaft auch eine Krise der zögerlichen Digitalisierung ist. Und zwar auf allen Ebenen. Auf der Ebene der Politik und Verwaltung, aber auch auf der unternehmerischen Ebene.
Sie hören gerade Ralf Wintergerst im ARD-Interview der Woche. Er ist Präsident vom Bitkom. Das ist der Verband der Digitalwirtschaft in Deutschland. Herr Wintergerst, Eines der großen Hemmnisse, von dem Unternehmen auch aus der Digitalbranche immer wieder berichten, ist die Bürokratie und die Regulierung hier in Deutschland. Herr Wintergerst, Sie dürfen gleich ein Plädoyer für den Abbau von Bürokratie halten, aber ich fände es spannend, mal aus Ihrer Perspektive zu hören, warum und wo Bürokratie und Regeln auch mal gut sein können.
Ja, ich meine, Bürokratie und Regeln geben natürlich einen Rahmen. Einen Rahmen für, wie man Produkte einsetzt, für welche Themen dann auch ein Hersteller beispielsweise haftbar ist. Ich nehme mal einen ganz konkreten Bereich, künstliche Intelligenz. Es wird ja sehr stark diskutiert, muss das reglementiert werden? Also ich bin schon der Meinung, dass das reglementiert werden muss. Und das sagen auch ganz, ganz viele andere Unternehmer und auch ganz viele führende Wissenschaftler sind dafür, dass das reglementiert wird. In Europa, und ich muss jetzt auf die europäische Ebene gehen, weil die meiste Digitalregulierung aus Europa kommt, in Europa herrscht die Meinung, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähig sind. Und das sind wir halt nicht. Und dadurch, dass wir so viel regulieren, haben wir ganz, ganz viel Verwaltung geschaffen. Und diese Verwaltung kostet die Unternehmen heute ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld, so die Meinung der Unternehmen, so auch meine Meinung, sollten wir lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben, statt für die Verwaltung und für die Bürokratie.
Okay, Sie dürfen jetzt wie versprochen auch die Gegenrede halten, hat ja gerade schon fast angefangen. Aber machen Sie es mal konkret für die Menschen da draußen. Ein Beispiel, wo eine Tech-Firma an der Bürokratie verzweifelt.
Ja, es gibt ein Gesetz, das beschreibt, dass man jeden Lieferanten auf der Welt auf ganz, ganz viele Dinge überprüfen muss. Das kann man auch machen. Es wird natürlich hinterher irgendwann mal sehr, sehr kompliziert, weil die Welt heute so in den Lieferketten aufgeteilt ist, dass irgendwelche Teile immer aus ganz vielen Ecken der Welt kommen können, bis ein ganzes Produkt entsteht. Wenn man das alles nachverfolgen muss, muss man natürlich ganz komplizierte IT-Systeme einführen. Man muss zusätzlich Mitarbeiter einstellen, die die Verwaltung dieser Leistung immer beobachten. Und das kostet richtig viel Geld. Also im Falle des eigenen Unternehmens sind das Millionenbeträge. Dieses Geld würde ich lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben.
Wenn wir über Regeln und Regulierung im Netz sprechen, dann muss man in Deutschland eigentlich auch über Markus Beckedahl sprechen, falls ihn da draußen jemand nicht kennt. Er ist so ein bisschen das Gewissen, das deutsche Gewissen des Internets, ein Netzaktivist und Datenschutzfürsprecher. Auf jeden Fall hat Markus Beckedahl den Digitalminister Wildberger auf der Republika vor einigen Tagen gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass es mal demokratische Räume im Netz gibt, die nicht in der Hand von Tech-Milliardären liegen. Können Sie sich das vorstellen, Herr Wintergerst?
Na, mit Wikipedia haben wir ja so ein quasi noch, das ist ja ein sich selbst verwaltendes System für Informationen. Aber Sie haben ja nach der digitalen Welt gefragt, die auch demokratische Züge hat. Also was uns gut tun würde in Europa ist, wenn wir eigene Angebote aufbauen, die aus Europa kommen, wo wir auch eine gewisse technologische Souveränität über die Technologien, die eingesetzt werden, haben, auch über die Algorithmen, ob sie demokratisch verwaltet werden, vermag ich gar nicht zu sagen, denn zum Schluss entstehen Angebote dadurch, dass eine Nachfrage da ist und dass jemand bereit ist zu investieren. Und wenn es allen gehört, weiß ich nicht, ob hinterher die Angebote dann noch so stehen und gut verfügbar sind.
Gerade auch vor diesem Hintergrund, bietet KI eine Chance für solche freien Räume im Netz?
Puh, das ist eine Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, denn KI ist ja zumindest aus der heutigen Sicht, wenn wir die gegenwärtig hochgeschätzten sogenannten Large Language Modelle anschauen, die hohe Datenvolumen verarbeiten und neue Kontexte herstellen, ja noch eine schwache KI. Also das heißt, die hat ja eigentlich gar keine wirkliche eigene Intelligenz, sondern sie verarbeitet ja nur weiter, was bereits gedacht worden ist. Und ob das dazu beiträgt, dass wir demokratischer werden, ich würde sagen, aus dem Bauch heraus würde ich es fast bezweifeln. Denn da müsste ja ein Stück eigene Intelligenz drin sein, die momentan noch nicht da ist. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen brauchen, bis es da ist. Viele sagen zwar, es geht in die Richtung, aber ich glaube, der Punkt, bis die Maschinen übernehmen, das dauert noch ein bisschen. Nur dann könnten sie einen Beitrag dazu leisten.
Was man im Zusammenhang mit KI oft hört, sind Extreme. Also entweder ist KI der Untergang der Welt, wie wir sie kennen, oder wir brauchen jetzt sofort ein Moratorium, sonst war es das mit uns. Aber auf der anderen Seite hört man oft, dass KI der Messias sein soll, der uns von aller lästiger Arbeit befreit und die Welt zum Besseren verwandelt. Wo ordnen Sie sich denn persönlich auf diesem Spektrum ein zwischen diesen Bewertungen von KI?
Ja, auf jeden Fall nicht in den Extrempunkten. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass die KI der Heilsbringer schlechthin ist. Also ich kann es ja auch aus der eigenen Unternehmenssicht sagen. Also durch KI werden bei uns zumindest keine Jobs wegfallen. Sie werden aber das Leben in verschiedenen Jobs einfacher machen und sie werden auch die Aufgaben im Unternehmen verändern können. Also so viel Kraft hat die KI aus der heutigen Sicht und in Zukunft denke ich natürlich auch. Und gleichermaßen muss man natürlich sehen, dass die Menschen auch immer einen Hang haben, die Dinge nicht gut zu machen. Man sieht das ja an den vielen militärischen Konflikten, die heute sind, die aus vielen machtpolitischen Kalkülen gemacht werden. Und die Anwendung von KI in diesen Bereichen ist natürlich keine schöne Vorstellung. Und die Extremen sagen ja, dass der letzte und der beste Algorithmus überleben wird. Und das mag man sich ja gar nicht irgendwo vorstellen. Deswegen braucht es auch da an dem Punkt einen globalen Willen, Dinge einzuschränken und für bestimmte Anwendungen gar nicht freizusetzen. Das wird allerdings schwer zu kontrollieren sein, denn die Welt versteht sich ja im Moment nicht wirklich ganz so gut.
Ob man KI jetzt positiv oder negativ bewertet, es gibt den KI-Hype. Welche Chance haben wir in Deutschland davon noch zu profitieren?
Nun, wir haben ja in Deutschland ein sogenanntes demografisches Problem. Die Bevölkerung in unserem Land wird älter. Es gehen ganz viele Leute in den Ruhestand. Die sogenannten Babyboomer, also die 60er Jahre, N50er Jahre, gehen dann in den Ruhestand. Die fehlen am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, wir können nur über Produktivitätsgewinne, und da wird KI einen großen Teil spielen, administrative Aufgaben zu übernehmen, das noch aufholen. Denn ansonsten müssten wir ja ganz, ganz viel qualifizierte Zuwanderung haben und Zuwanderung überhaupt, was momentan ja auch ein schwieriges gesellschaftliches Thema ist, um das aufzufangen. Das heißt, um die Arbeit, die anfällt in der Verwaltung, zum Beispiel in der Bundesanstalt für Arbeit, da arbeiten 130.000 Menschen. Ob wir die zukünftig dort noch haben, ist in Frage zu stellen. Also müssen wir die Arbeit verändern und künstliche Intelligenz kann diese Arbeit verändern und dabei helfen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit dem Bitkom-Präsidenten Ralf Wintergerst. Herr Wintergerst, wir erleben gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika eine gigantische Deregulierung der großen Tech-Konzerne. Ist das Ihre Vision, wie es in Deutschland und Europa aussehen soll?
Also meine Vision und Idee von Europa ist, dass auf jeden Fall weniger reguliert wird. Also die Idee, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähiger werden, funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, es wird völlig überschätzt in Brüssel und Berlin, dass diese Regulierung so viel hervorruft, dass wir wettbewerben. Also wir fallen ja in allen Indizes zurück, alle europäischen Länder. Also das funktioniert nicht. Ich denke, wir müssten einen besseren europäischen Freihandel haben, die Europäische Kapitalmarktunion, weniger Bürokratie durch Brüssel. Das würde uns viel, viel weiterhelfen. Den Gegenpol, so wie es in den USA funktioniert, und ich nehme den zweiten Gegenpol auch noch, wie in China, ist, glaube ich, nicht die Formel für Europa. Europa braucht sein eigenständiges Denken, denn dafür stehen wir ja in Europa. Und ich denke, in Europa sollten wir uns so organisieren und aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig werden, auch über eigene Technologieinvestitionen. Denn wir müssen ja heute die ganzen digitalen Produkte aus den USA und zum größten Teil auch aus China importieren. Und hier könnten wir einen Unterschiedspunkt setzen. Es ist sozusagen ein Mittelweg zwischen weniger Regulierung und mehr Technologieinvestitionen.
Wo Sie gerade von dem Import von Technologie aus dem Ausland sprechen. Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10%-Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, dann muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Wenn wir mal auf der internationalen Bühne bleiben und den USA, Sie haben auch gerade nochmal die amerikanischen Tech-Unternehmer ja erwähnt, da sind viele von zu rechtsextremen, teils Galionsfiguren aufgestiegen. Sie kennen ja Ihre Verbandsmitgliedsunternehmen beim Bitkom. Was hält denn deutsche Tech-Chefs davon ab, zum deutschen Elon Musk zu werden?
Ich glaube, dass wir einfach in der Philosophie, wie Unternehmen geführt werden, ganz anders sind. Die amerikanische Philosophie der Unternehmensführung ist ja ganz anders geprägt. Die Kapitalmarktorientierung macht ganz viel Druck auf Unternehmen, sich ganz schnell zu verändern. Und dadurch kommen auch Personen wie Elon Musk hoch, die halt über waghalsige Geschäfte plötzlich ganz viel Geld generieren für ganz wenige Leute. In Europa ist das anders. In Europa sind die Unternehmen, gerade die mittelständischen Unternehmen, noch bankenfinanziert. Auch viele unserer Mitgliedsunternehmen sind noch bankenfinanziert. Die Banken haben natürlich kein Interesse, die Kredite, die sie Unternehmen geben, abzuschreiben. Deswegen diskutiert man hier eher, was der Weg der Unternehmensführung nach vorne ist. Das zieht andere Unternehmensführer an, die nicht so laut und die nicht so extrem extravagant sind wie die amerikanischen Führer, die wir manchmal sehen. Also rein philosophisch ist da ein großer Unterschied. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Europa braucht kein Elon Musk. Europa bräuchte eher wieder einen neuen digitalen Mittelstand. Also Deutschland würde es gut tun, wenn wir 1000 Unternehmen hätten, die 100 Millionen Euro Umsatz machen im Digitalbereich. Das ist auch eine hohe Substanz und die würden auch ein gutes Steueraufkommen für den deutschen Staat bedeuten. Das sollten wir fördern.
Sie haben Anfang des Jahres ein Wahlaufrufvideo gemacht und darin vor Parteien mit extremen Ansichten gewarnt. Vergangenes Jahr haben Sie es auch ganz explizit gemacht und vor der AfD gewarnt. Was sind Ihre Befürchtungen im Hinblick auf die AfD?
Und man muss sich ja die Programme anschauen, die die Parteien veröffentlichen. Und das tun wir ja im Bitkom, das tue ich auch persönlich, weil man macht sich ja auch eine eigene Meinung darüber. Und wenn man sich die Programme anschaut, dann ist natürlich, wenn wir eine Digitalwirtschaft anschauen, wenn wir Technologien, Innovationen anschauen, dann brauchen wir relativ klar eine offene und freie Gesellschaft. Wenn wir uns also abschotten, wenn wir andere Technologien nicht mehr nutzen, wir werden nicht schnell autark werden. Wir brauchen auch Mitarbeitende aus anderen Ländern. Ein Deutschland, das sich abschließt, wird nicht vorwärts kommen, sondern weiter zurückfallen. Und es ist der Inhalt der Programme, der den Unterschied macht.
Herr Winterguest, nach diesem Negativszenario und zum Ende dieses Gesprächs, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Regierung nicht vorzeitig zerbricht, dass wir 4 Jahre schwarz-rot, 4 Jahre ein Digitalministerium haben werden. Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Und wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Soweit die Zielvorstellung, wo wir stehen müssen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir da stehen werden?
Also auf jeden Fall werden wir vorwärts kommen, denn die Regierung hat schon mal einen guten Start hingelegt. Wir haben ein Digitalministerium, ein Ministerium für Staatsmodernisierung mit guter Ausstattung. Wir werden die digitale Infrastruktur Deutschlands ausbauen. Dazu sind schon Maßnahmen verabschiedet worden. Ich denke, es werden weitere Maßnahmen folgen und auch die Unternehmen werden dann wieder Vertrauen gewinnen und mehr investieren. Und wenn das in Kombination passiert und wir einen dritten Punkt hinkriegen, dass wir Deutschland insgesamt digital affiner machen, dann sind wir wieder auf der Gewinnerstraße. Und ich halte das nicht für unmöglich, sondern für gut möglich.
Das war das ARD-Interview der Woche mit dem Bitkom-Präsidenten Ralf Winterguest. Herr Winterguest, vielen Dank für das Gespräch.
Herr Lems, vielen herzlichen Dank.
Täglich prasseln unzählige Schlagzeilen, Posts und Nachrichten auf uns ein. Welchen Informationen können Sie da noch vertrauen?
Ich informiere mich über das Radio,
um dadurch ein Meinungsspektrum zu bekommen.
Tagesschau. Als App oder auch auf Instagram.
Öffentlich-rechtliche.
Weil ich denke, dass diese gute Arbeit leisten.
Der ARD-Nachrichtentag am 5. Juni.
Mein Name ist Jesse Wellmer von den Tagesthemen. Jeden Tag verlassen sich Millionen Menschen auf unsere Informationen.
Klima, Wirtschaft, Politik. Wir behalten den Überblick. Weltweit und direkt vor Ihrer Tür. Am 5. Juni zeigen wir beim ARD-Nachrichtentag, wie wir arbeiten. Auch bei uns im Programm. Glaubwürdig, unabhängig, transparent. RBB 24 Inforadio. Nachrichten, auf die Sie sich verlassen können.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle mit plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit ebenfalls 20 Minuten plus. A15 in Richtung Dreieck Spreewald zwischen Rogosen und Cottbus Süd kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Vorsicht auf der A24 Berlin-Hamburg zwischen Neuruppin Süd und Neuruppin sind Rehe auf der Fahrbahn. A117 Richtung Berlin, Vorsicht zwischen Waltersdorfer Dreieck und Dreieck Treptow steht ein brennender PKW. Stadtverkehr Berlin, Planterwald wegen des Berlin-Triathlons. An diesem Wochenende sind tagsüber Neue Krugallee, Bulgarische Straße, Puschkinallee sowie die Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Vor allem auf der Minna-Todenhagen-Straße kommt es zum Stau. Weitere Staus gibt es auf der Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen, auf der Karl-Marx- und Hermann-Straße Richtung Hermannplatz sowie auf der Wollangstraße Richtung Pankow.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Der Deutsche Stahlverband hat vor den Folgen neuer US-Importzölle auf Stahl und Aluminium gewarnt. US-Präsident Trump hatte eine Verdopplung der Zölle ab Mittwoch angekündigt. Rebecca Reinhardt.
Der Branchenverband fürchtet, dass Deutschland und andere Exporteure damit ihren Zugang zum US-Markt verlieren könnten. Die Folge? Produzierter Stahl würde vermehrt auf den europäischen Markt umgeleitet und mit einem noch härteren Wettbewerb die Preise drücken. Um die Stahlindustrie in der EU zu schützen, bemüht sich die Europäische Union nun um ein bilaterales Stahlabkommen mit den USA, um den Absatzmarkt doch noch zu sichern.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. US-Verteidigungsminister Hegseth hat vor einer zunehmenden Bedrohung durch China gewarnt. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, das Land wolle Asien dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Aus Peking Benjamin Eisel.
Der US-Verteidigungsminister warnte insbesondere davor, dass China Taiwan angreifen könnte. Das chinesische Militär probe täglich den Ernstfall. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenes Staatsgebiet und droht immer wieder mit Krieg, sollte es nicht zu einem freiwilligen Anschluss kommen.
In weiten Teilen Kanadas breiten sich gefährliche Waldbrände weiter aus. Viele der mehr als 120 Feuer sind inzwischen außer Kontrolle. Betroffen sind 4 große Provinzen von der Mitte des Landes bis zur Pazifikküste. Zahlreiche Orte wurden geräumt. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Eine außergewöhnliche Trockenheit sowie Wind hatten die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden seit Anfang Mai begünstigt. Die brandenburgischen Sommerkonzerte gehen heute los. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm, darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Es gibt auch besondere Konzertformate, etwa eine musikalische Gartenreise oder eine Orgelreise durch die Uckermark und das